Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Michael Beer und ich moderiere diese Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das Millionen Menschen weltweit betrifft: Gaming. Für viele ist es Unterhaltung, Hobby oder vielleicht sogar Sport. Aber Gaming ist noch viel mehr als das. Es ist ein sozialer Raum, in dem Menschen Freundschaften schließen, Identität finden und Gemeinschaft erleben. Aber diese Stärken machen Gaming leider auch teilweise anfällig für Missbrauch. So kommt es immer wieder vor, dass extremistische Gruppen versuchen, die Dynamik von Games und Communities zu nutzen. Zum Beispiel durch die Produktion von Propagandaspielen über Plattformen wie Discord oder Twitch oder durch scheinbar harmlose Memes, die nach und nach in radikale Ideologien führen können. Studien zeigen, dass ein Großteil aller GamerInnen schon einmal mit extremistischen Inhalten in Berührung gekommen ist. Oft ohne aktiv danach zu suchen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum Gaming so attraktiv für extremistische AkteurInnen ist, wie diese Räume genutzt werden und was Prävention im digitalen Alltag leisten kann. Und wir schauen auch auf die Chancen. Denn Gaming kann auch ein Ort sein, in dem Vielfalt, Respekt und Demokratie gestärkt werden. Dafür habe ich Dr. Linda Schlegel eingeladen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Co-Leiterin des Projektes RadiGame, das sich mit Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten befasst. Sie erforscht dort extremistische Aktivitäten in digitalen Gaming-Räumen sowie mögliche Präventions- und Interventionsansätze gegen extremistische Einflussnahme. Hallo Linda, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Hi Michi, schön, dass ich da sein kann.
Wir sprechen ja heute über Gaming. Was glaubst du, warum ist Gaming heute so ein wichtiges soziales Phänomen?
Ja, in der medialen Berichterstattung wird Gaming ja immer noch so ein bisschen als Nischenthema gehandelt, ne? Irgendwie junge Männer, die im Keller sitzen und die ganze Nacht Videospiele spielen, ist so das gängige Klischee. Dabei ist Gaming eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Mainstream. Also um mal das mit ein paar Zahlen zu untermauern, 3,2 Milliarden Menschen weltweit spielen digitale Spiele, also fast ein Drittel der Weltbevölkerung. In Deutschland spielen es 6 von 10, zumindest gelegentlich, digitale Spiele. Und dann haben wir auch Millionen von Menschen, die Gaming und gaming-nahe Plattformen nutzen im Internet. Also zum Beispiel die Spielevertriebsplattform Steam hat 130 Millionen monatliche Nutzer, die Chatplattform Discord 250 Millionen und die Spieleentwicklungsplattform Roblox sogar 380 Millionen monatliche Nutzer. Auch vielleicht ganz interessant, der Durchschnittsgamer ist Ü30, aber junge Menschen spielen natürlich häufiger und länger, einfach weil sie nicht die Verpflichtungen haben, die erwachsene Menschen haben. 40% der Gamer, so ungefähr, je nachdem, in welchem nationalen Kontext man sich bewegt und wen man befragt, sind weiblich, wobei man sagen muss, dass Mädchen und Frauen dazu tendieren, vor allem am Handy zu spielen und nicht PC oder Konsole. Also eher so die Candy Crush-Nummer und weniger jetzt irgendwelche klassischen Videospiele. Außerdem geht es im Gaming-Bereich noch um viel mehr als nur um digitale Spiele. Also wir haben nicht nur die Spiele selbst, sondern wir haben ein ganzes Online-Ökosystem, wo eben auch diese Gaming-Plattformen drin sind, Livestreaming. Wir haben E-Sports-Veranstaltungen, wo man also Leuten dabei zuguckt, wie sie kompetitiv digitale Spiele spielen. Wir haben aber auch ganz viele Gaming-Inhalte auf Social Media, auf TikTok und was weiß ich wo alles. Und dann natürlich auch Offline-Events, zum Beispiel die Gamescom, die war jetzt gerade im August eine der größten Spielemessen Europas. Wir haben Merchandise, Filme und so weiter. Also es ist ein ganzes Ökosystem, womit wir uns hier beschäftigen. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil es eben inzwischen immer verfügbar ist. Gerade für junge Menschen, die also immer am Handy, am Tablet und so weiter sind. Das läuft einfach nebenbei mit, genauso wie Social Media. Das ist ein Sozialraum, Gaming, wo auch ganz viel besprochen wird, was nicht nur mit Gaming zu tun hat. Ganz viele fremde Menschen zusammenkommen, die vielleicht sonst nicht zusammenkommen würden. Und deswegen ist es so ein wichtiges Phänomen.
Ja, sehr spannend. Was würdest du sagen, was macht denn den Reiz dieser Räume aus? Also gerade für Jugendliche und junge Erwachsene.
Digitale Spiele sind ja erstmal grundsätzlich dafür konzipiert, dass sie einfach Spaß machen, ja, also dass sie immersiv sind. Ich habe immer neue Herausforderungen, es ist immer was los in diesen Räumen, weil die auch sehr internationalisiert sind. Also ich kann mich auch morgens um 3 einloggen und dann sind eben Leute aus den USA oder aus Australien oder wie auch immer online. Also immer Action quasi. Dann sind solche Gaming-Räume natürlich sehr vielfältig. Also je nach irgendwie meinem persönlichen Typ oder auch meiner Gemütslage kann ich genau das auswählen, was mir gerade in den Kram passt. Um das so plakativ vielleicht auszudrücken, vom Shooter bis zum Gartenbauspiel habe ich da alles in einer Hand auf einer Plattform zum Beispiel. Und kann einfach aussuchen, was spricht mich denn gerade an. Ein ganz großes Ding ist auch sogenannter User-Generated Content. Also das sind durch Nutzer selbst erstellte Inhalte. Das ist super beliebt im Gaming. Ganz viele Leute leben sich da kreativ aus, entweder innerhalb von digitalen Spielen, wo man also selber Sachen bauen kann, seinen Avatar, also seine Figur, irgendwie Kleidung designen kann und alles Mögliche. Oder auch außerhalb von Spielen. Also das können Gaming-Memes sein, das können aber auch sogenannte Mods sein. Das sind Modifikationen von Videospielen, wo also Leute reingehen, den Code eines Videospiels verändern, um das nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Also dann sind, weiß ich nicht, die Gamer irgendwie Schlümpfe oder so, wenn ich jetzt der große Schlumpf-Fan bin. Und da gibt's einfach ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Es wird nie langweilig. Viele Leute teilen auch diese selbst erstellten Inhalte. Das heißt, ich kann also auch gucken, was haben andere Leute gemacht. Und ich habe also immer neue Herausforderungen, immer neuen Content, den ich mir angucken kann. Und dann habe ich eben natürlich auch diese Gaming-Community. Also auch hier, das Klischee ist ja eher so der einsame Gamer. Aber tatsächlich ist Gaming eine sehr soziale Aktivität. Und Befragungen zeigen, dass dieser soziale Aspekt eigentlich entscheidend ist für viele Gamer. Das ist das, was sie interessiert. Und die digitalen Spiele sind quasi nur das Medium, mit dem ich mich mit anderen vernetze.
Ja, jetzt soll es heute leider ja nicht nur um Spiel und Spaß gehen, sondern eben auch um Gaming und Extremismus. Wo genau begegnen wir denn extremistischen Inhalten in der Gaming-Welt und welche Inhalte sind das?
Ja, eigentlich überall. Und das ist natürlich jetzt eine sehr vage Aussage. Es gibt eigentlich 5 große Bereiche, die uns in der Forschung interessieren. Zum einen haben wir die Produktion von Propagandaspielen. Das ist so das ganz Klassische, was man vielleicht auch aus den Medien kennt, dass also extremistische Gruppierungen selber Videospiele erstellen und verbreiten. Dann habe ich aber zweitens auch die Instrumentalisierung kommerzieller Spiele. Das kann entweder solcher User-Generated Content sein, über den ich gerade schon gesprochen habe, oder eben diese Mods. Das kann aber auch in Chats sein. Viele Online-Spiele haben halt auch so Interaktionsfeatures, wo ich mich mit anderen austauschen kann. Und hier sehen wir auch, dass das durch extremistische Akteure genutzt wird. Dann haben wir drittens diese Gaming-Plattformen oder gaming-nahen Plattformen, die genutzt werden zur Verbreitung von Propaganda, aber auch zur Vernetzung mit anderen Gleichgesinnten, mit extremistischem Gedankengut, zur Planung irgendwelcher Dinge, zum Livestreaming. Auch das ist wahrscheinlich medial bekannt, also Livestreaming von Anschlägen, aber auch alle anderen möglichen Arten von Livestreaming werden da genutzt. Dann haben wir viertens visuelle und verbale Gaming-Bezüge. Also visuell ist zum Beispiel so Gaming-Ästhetik. Der Islamische Staat hat Call of Duty in seinen Videos genutzt, also richtige Aufnahmen aus dem Spiel selbst, um das irgendwie cooler zu gestalten. Wir haben Gaming-Memes und alles Mögliche. Und dann verbal, das ist entweder die Nutzung von Gamersprache in Propaganda oder ganz banal die Nennung populärer Videospiele, um irgendeinen Punkt, irgendeine Botschaft rüberzubringen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ein Rekrutierer des Islamischen Staates, der getweetet hat, "You can sit at home and play Call of Duty or you can come here and respond to the real Call of Duty. The choice is yours." Hat also dieses ganz bekannte Videospiel Call of Duty für seine eigene Botschaft genutzt. Dann haben wir noch fünftens die Gamifizierung. Das bedeutet, dass Game-Design-Elemente außerhalb von Spielkontexten genutzt werden. Zum Beispiel hat der Halle-Attentäter in seinem Manifest so eine ganze Liste von Achievements aufgelistet, im Stil von Videospielmissionen. Um da eben quasi einen Bezug zu Gaming herzustellen. Wir sehen das aber teilweise auch im Offline-Bereich. Zum Beispiel haben britische Rechtsextreme Flyer verteilt mit so einer Art Punktesystem, wo man Punkte bekommen konnte für Gewalt gegen Muslime. Also zum Beispiel Beat up a Muslim 100 Punkte, Burn or Bomb a Mosque 1000 Punkte. Da sehen wir also auch, wie damit gespielt wird, einfach mit diesen Gaming-Elementen. Und dann, welche Arten von Inhalten sehen wir? Also die überwiegende Mehrheit der Forschung befasst sich mit Rechtsextremismus und mit angrenzenden Themen wie Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Aber im Radigame-Projekt haben wir auch islamistische Inhalte gefunden. Es gibt Incel-Inhalte, Verschwörungsnarrative und all diese Dinge sind also durchaus auch vorhanden im Gaming-Bereich. Wir wissen aber viel weniger darüber. Wir haben außerdem etwas gefunden, was wir Mixed and Unclear Ideology nennen. Das sind also Mischformen von verschiedenen Extremismen. Wenn man so will, eine Art Lego-Extremismus, wo sich Leute also aus verschiedenen Phänomenbereichen bestimmte Narrative selber zusammensuchen und dann ihre eigene Version von Extremismus kreieren. Also zum Beispiel Online-Profile in Gaming-Räumen, die sowohl Inhalte vom Islamischen Staat, aber auch rechtsextreme Inhalte geteilt haben.
Ja, da wird auf jeden Fall nochmal die Komplexität dieses Problems deutlich. Würdest du sagen, dass extremistisches Gedankengut in solchen Gaming-Räumen besonders anschlussfähig ist?
Jein. Also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass quasi Gaming an sich irgendwie gefährlich ist oder an sich irgendwelche Verbindungslinien zu Extremismus aufweist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Gamer unbedingt automatisch anfälliger für extremistische Einflussnahme sind. Das ist auch völlig logisch, ja. Also ich habe ja vorhin die Zahlen genannt. Gaming-Communities sind viel zu groß, viel zu heterogen, um irgendwie solche Pauschalaussagen zu treffen. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, alle Fußballfans sind gewalttätig, weil es Hooligans gibt. Das ist also nicht zielführend und auch nicht richtig. Ebenso würde ich mich vor einer neuen Killerspieldebatte wappnen wollen. Das möchte ich auch nicht reproduzieren. Also es war diese Debatte in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre nach Amokläufen an Schulen, wo es ganz viel darum ging, dass Spiele mit Gewaltinhalten auch eine höhere Gewaltbereitschaft angeblich zur Folge haben. Und das aber inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Und es gibt auch im Extremismusbereich, es gibt keinen einfachen Kausalzusammenhang zwischen Gaming und Extremismus. Also insgesamt würde ich nicht unterschreiben, dass jetzt digitale Gaming-Räume irgendwie pauschal anfälliger sind für extremistische Einflussnahme als jetzt zum Beispiel Social-Media-Plattformen. Jetzt kommt das Aber. Es ist natürlich schon so, dass gerade rechtsextreme Akteure schon seit den 1980er Jahren, also schon seit der ganz frühen Gaming-Zeit, versuchen, Gaming für sich zu nutzen, da Präsenz zu zeigen und das zu instrumentalisieren. Es gibt tatsächlich einige Gaming-Communities, nicht alle, aber einige, in denen Toxizität, Hass, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und eben auch teilweise extremistisches Gedankengut normalisiert werden. Entweder weil es keine Gegenrede gibt oder es gibt sogar Applaus für solche Inhalte. Oftmals so unter dem Deckmantel des schwarzen Humors. Also haha, es war ja alles nur ein Witz oder eine Provokation, es war nur Shitposting sozusagen. Und wenn ich das natürlich habe, so Communities, in denen das normal ist, solche Inhalte, warum auch immer, als Witz oder auch nicht als Witz zu posten, dann habe ich natürlich möglicherweise einen Nährboden geschaffen für extremistische Einflussnahme. Und extremistische Ideologie kann in solchen Räumen dann besonders anschlussfähig sein. Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung nennt das zum Beispiel ein Grundrauschen von Hass, das eben teilweise in solchen Gaming-Communities herrscht. Das hat jetzt aber mehr mit der Community als mit dem Gaming zu tun, ne? Und wir fragen uns in der Forschung tatsächlich ziemlich oft, ob es wirklich so ist, dass extremistische Gruppierungen, zum Beispiel diese Gaming-Plattformen, aus strategischen Gründen nutzen. Also wirklich, es gibt eine strategische Direktive und wir gehen da jetzt rein und machen da irgendwas. Oder ob wir nicht viel eher einfach diesen User-Generated Content haben, dass Leute das selber machen, ohne dass es jetzt explizite extremistische Einflussnahme gäbe und eben aus diesem Grund solche Sachen posten und solche Dinge erstellen. Also das ist ein bisschen schwierig einfach rauszufinden, weil es ja auch heutzutage nicht mehr so ist, dass extremistische Gruppierungen uns den Gefallen tun und ihre offiziellen Logos oder ihr Branding auf irgendetwas setzen. Da muss man, glaube ich, durchaus ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem würde ich abschließend sagen, es gibt Gaming-Communities, wo das besonders anschlussfähig ist. Aber ich würde jetzt nicht so Pauschalaussagen treffen.
Müssen Jugendliche denn aktiv nach solchen extremistischen Inhalten suchen oder stolpert man da eher so zufällig drüber?
Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil in der Radikalisierungsforschung ist es in der Regel so, dass wir sehr gezielt nach Inhalten suchen. Also wir machen Schlagwortsuchen und gucken explizit, wo wir solche Dinge finden können. Allerdings muss man halt da fairerweise sagen, dass extremistische Inhalte findbar sind, sagt uns noch nichts darüber, ob jetzt der normale Nutzer, der nicht danach sucht, mit diesen Inhalten in Kontakt kommt. Um das herauszufinden, werden oft Befragungen mit Gamern durchgeführt. Und es ist tatsächlich so, dass diese Befragungen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit bereits Hass und Extremismus in digitalen Gaming-Räumen ausgesetzt war. Und zwar quer durch alle Altersgruppen, quer durch verschiedene Länder, auch in Deutschland, und zwar ohne explizit danach zu suchen. Also zum Beispiel, ich war an einer Studie des Royal United Services Institutes in London beteiligt, wo 2000 Gamer befragt wurden, in 7 Ländern, unter anderem eben auch in Deutschland. Und 2/3 der Befragten waren bereits Hass und Hetze ausgesetzt im Gaming-Bereich. 30% haben schon Gewaltaufrufe gegen bestimmte soziale Gruppen gesehen, also zum Beispiel gegen Minderheiten. Und etwa 1/4 hat sogar Inhalte gesehen, die dazu aufrufen, einer extremistischen Gruppe beizutreten. Und andere Studien, zum Beispiel der Anti-Defamation League in den USA, zeigen ähnliche Ergebnisse. Das heißt, ich würde schon sagen, wenn wir den Gamern Glauben schenken, die da befragt wurden, ja, man kann durchaus darüber stolpern und viele Gamer tun das auch. Aber auch hier würde ich vorsichtig mit irgendwelchen Pauschalisierungen sein, weil es ist jetzt auf keinen Fall so, dass man sich einfach irgendwo in irgendein Spiel einloggt und zack, ist man von Extremismus umzingelt. Ja, es kommt sehr darauf an, was ist das für ein Spiel, was ist das für eine Community und auch, welche anderen Leute sind gerade online, mit wem komme ich da zufällig in Kontakt, denn es ist ja so, dass vor allem Menschen, die einem selber fremd sind, die man nicht aus dem Offline-Leben kennt, dann solche Inhalte teilen und wo Nutzer dann auch mit solchen Inhalten in Kontakt kommen.
Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie dieser Prozess funktioniert, also vom harmlosen Witz bis hin zu extremistischen Narrativen. Wie läuft sowas in der Regel ab?
Ja, also insbesondere in Gaming-Spaces sehen wir, dass es ganz viel so in Anführungsstrichen schwarzen Humor gibt oder so edgy Humor. Es gibt so eine so ein Phänomen, dass Leute etwas for the lulz posten. Also eigentlich geht es nur darum, zu provozieren und irgendjemandem zu einer negativen Reaktion zu verleiten, wenn man so will. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen User sehen in unserer Forschung, der einen antisemitischen Witz postet, dann können wir nicht, also wir können auf Basis dieses antisemitischen Witzes keine Aussage darüber treffen, ob diese Person wirklich antisemitisch ist und das aus persönlicher Überzeugung postet oder ob das einfach so dieses klassische Provokationsverhalten ist. Deswegen, wir fällen auch zum Beispiel nie ein Urteil über den Grad der Radikalisierung einzelner Nutzer, sondern bewegen uns immer nur auf der Diskursebene. Weil, selbst wenn jetzt der einzelne Nutzer nicht wirklich antisemitisch ist zum Beispiel, dann reproduziert und normalisiert er oder sie damit natürlich trotzdem antisemitisches Gedankengut und trägt damit zu einer Normalisierung bei. Wir wissen außerdem aus Schriften von rechtsextremen Akteuren, dass es durchaus eine explizite, dezidierte Strategie ist, extremistische Inhalte als Witz zu verpacken, damit man im Zweifelsfall dann sich darauf zurückziehen kann, dass es ja alles nur ein Spaß war. So nach dem Motto, stellt euch nicht so an. Wenn ich das jetzt aber in einer Community verstärkt habe, also entweder sowohl Nutzer, die eben for the lulz aus Provokationsgründen so etwas posten und vielleicht auch ein paar radikalisierte Nutzer, die das aus echter Überzeugung posten, dann entsteht natürlich ein Diskussionsklima, in dem so vermeintlich harmlose Witze und ein gewisser Grad an Toxizität zum Alltag gehören und auch Teil dieses Diskurses sind, als normale Teile des Diskurses wahrgenommen werden. Und das bedeutet wiederum, dass wir dann hier eine Verschiebung haben, eine Verschiebung des Sagbaren hin zu mehr Hass, hin zu mehr Toxizität und das dann eben auch, wenn das in einer Community so ist, extremistische Inhalte dann nur noch einen kleinen Schritt entfernt sind. Ne? Also es kann dann dazu führen, dass es einfach eher akzeptiert wird, vielleicht auch einfach ohne Gegenrede bleibt, einfach so stehen bleibt. Und das kann natürlich schon ein Nährboden sein für extremistische Narrative und extremistische Einflussnahme. Auch wenn quasi sich die überwiegende Mehrheit der Leute natürlich nicht radikalisiert, aber im Einzelfall beziehungsweise auf Diskursebene kann es hier eben schon zu einer Radikalisierung oder zumindest einem dem Extremismus nicht abgeneigten Diskurs kommen.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über die positiven Aspekte des Gamings gesprochen. Und da würde ich jetzt gerne langsam wieder so ein bisschen in die Richtung gehen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, um Gaming eben auch als Prävention oder auch als Gegenstrategie zu Extremismus zu verwenden?
Ja, tatsächlich ist die Präventionsarbeit mit Gaming-Bezug noch nicht besonders ausgeprägt, steckt noch in den Kinderschuhen. Das liegt vor allem daran, dass es erst wirklich seit dem Anschlag in Christchurch 2019 zum Thema geworden ist oder zumindest zu einem Thema geworden ist, mit dem sich jetzt verstärkt beschäftigt wird. Das heißt, wir haben noch gar nicht so viele Initiativen in dem Bereich. Was wir momentan sehr viel sehen, sind sogenannte Serious Games. Und das sind Spiele, die nicht nur zu Unterhaltungszwecken konzipiert sind, sondern einen edukativen Anspruch haben. Also dazu eingesetzt werden, Wissen zu vermitteln, Informationen zu vermitteln, Werte zu vermitteln. Und das wird momentan relativ häufig schon in Präventionskontexten genutzt. Es gibt einige Serious Games, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, die sich explizit mit dem Thema Radikalisierungsprozesse befassen oder auch Desinformation, Fake News, so angrenzende Themen. Und da wird oft schon mit Spieleherstellern kooperiert, die sich auf solche Serious Games spezialisiert haben. Was es außerdem gibt, sind erste Netzwerke und Initiativen, weil eben seit 2019 wirklich das angekommen ist in der Präventionsarbeit, okay, wir müssen uns damit befassen und wir brauchen irgendwie Wissen, wir brauchen Connections und wir müssen uns damit verstärkt beschäftigen. Es gibt zum Beispiel das Extremism and Gaming Research Network mit ganz vielen internationalen Mitgliedern. Auf der Tech-Seite gibt es das Global Internet Forum to Counter Terrorism und den Christchurch Call. Im deutschen Kontext hat die Stiftung Digitale Spielekultur und auch die Bertelsmann Stiftung erste Projekte in dem Bereich, auch Demokratieförderung, wie kann ich Spiele pädagogisch nutzen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch solche Initiativen wie Kein Pixel dem Faschismus, wo sich also zusammengetan wird, ganz explizit Gaming dafür zu nutzen, extremistische Einflussnahme, also da was gegen zu tun. Wir haben auch erste Versuche, pädagogische Fachkräfte zu dem Thema weiterzubilden. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht da Sachen, aber auch das Violence Prevention Network hat beispielsweise einen Online-Kurs zum Thema Gaming und Rechtsextremismus. Die Amadeo-Antonio-Stiftung macht viel in dem Bereich. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist also ganz viel ist noch unerforscht und wurde noch nicht versucht, noch nicht getestet. Da geht es vor allem darum, wie kann man kommerzielle Spiele nutzen und wie kann man auch irgendwie den Gaming-Bereich in seiner Gesamtheit, in seiner ganzen Vielfalt nutzen. Ja, ich habe eben darüber gesprochen, was extremistische Akteure alles machen, auch in Sachen Gaming-Ästhetik, in Sachen Gamification. Da gibt es noch ganz viel zu holen. Und wer sich dafür interessiert, wir haben in Radigame tatsächlich eine Handreichung zu dem Thema geschrieben mit dem Titel Extremismusprävention im Gaming-Bereich, Ansätze, Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Da ist das alles nochmal aufgedröselt.
Ja, die Handreichung, die du gerade genannt hast und auch alle Initiativen und alle Studien, die packe ich natürlich auch gerne in die Shownotes. Was denkst du denn, was braucht es, damit Prävention im Gaming-Bereich überhaupt wirksam ist?
Ja, neben den ganz klassischen Sachen, die man immer braucht für wirksame Präventionsarbeit, würde ich vor allem sagen, erstens muss Gaming wirklich als Chance begriffen werden und nicht nur als Herausforderung und oh nein, jetzt noch ein digitaler Raum, mit dem wir uns beschäftigen müssen, sondern das muss wirklich ernst genommen werden, dass es da ganz viel zu holen gibt für Präventionsansätze. Und das Ziel aus meiner Sicht muss sein, den Gaming-Bereich in all seiner Vielfalt wirklich gewinnbringend für die Prävention nutzbar zu machen. Und das heißt eben nicht nur diese Serious Games, über die ich gerade gesprochen habe, sondern die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die wirklich super vielfältig sind, da zu gucken, was kann ich denn für neue Projekte machen, was gibt es für neue Ansätze, wie kann ich diese sehr populäre digitale Welt für uns nutzbar machen. Und das Zweite, was es unbedingt braucht, bevor man eben neue Projekte erstellen kann, also die Praxis braucht subkulturelles Wissen, um diese Gaming-Räume nutzen zu können. Populäre Spiele, Gaming-Plattformen, wie funktionieren die, was ist Gamersprache und so weiter und so fort. Hier braucht es also wirklich das kontinuierliche die kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema und das Aufbauen von Wissen, um da wirklich was mit tun zu können.
Jetzt zoomen wir mal so ein bisschen raus und gucken uns das mal so im großen Kontext an. Wie findest du denn, sollte die Gesellschaft, also Politik, Bildung, aber auch Eltern auf dieses Phänomen reagieren?
Ja, zunächst mal ist wichtig, dass auch hier Gaming ernst genommen wird. Ja, also am Anfang habe ich gesagt, das wird immer noch so als Nischenaktivität deklariert, obwohl es gesellschaftlicher Mainstream ist. Und das muss ankommen, auch in der Politik, auch in der Bildung und so weiter. Und es muss klar sein, wir haben hier nicht nur einen digitalen Spielplatz, eine digitale Freizeitaktivität, sondern wir haben einen wichtigen sozialen Austauschraum, in dem eben auch gesellschaftliche Debatten ausgetragen werden. Wir dürfen, wie gesagt, nicht wieder dahin kommen zu sagen, oh mein Gott, das ist ein Problem, was wir lösen müssen und ich weiß nicht, die Kinder müssen endlich mal wieder raus zum Spielen geschickt werden, sondern hier muss klar sein, Gaming ist ein gesellschaftlich hochrelevanter, vielschichtiger Bereich, in dem es eben viele mögliche positive Erfahrungen gibt, aber in dem es auch Gefahren gibt. Das wäre so die Grundlage, um überhaupt in der Gesellschaft auf dieses Phänomen reagieren zu können. Das zweite wäre, Daniel Heinz hat ein Kapitel geschrieben in einem kürzlich erschienenen Sammelband von der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel Handbuch Gaming und Rechtsextremismus. Und er schreibt über das Thema Jugendschutz und sagt, es braucht einen Dreiklang. Es braucht den Schutz natürlich, es braucht aber auch Befähigung und Teilhabe. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich immer so auf den positiven Aspekten auch rumreite und versuche, so pauschale Gefahrenzuschreibungen und Ähnliches abzufangen. Denn natürlich braucht es die Schutzkomponente. Es braucht politische Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass wir gegen extremistische Einflussnahme vorgehen können. Es braucht Regulierung durch die Plattform. Es braucht aufmerksame Eltern, ja, die entsprechenden Informationen haben und die Ratgeber und die sich mit den Gaming-Aktivitäten ihrer Kinder beschäftigen. Es braucht Präventionsmaßnahmen, es braucht Gegenmaßnahmen, es braucht all diese Dinge. Es braucht aber vor allem auch diese Brille, die sagt, okay, es gibt hier auch ganz viel Positives zu holen und wir müssen junge Menschen befähigen, sich in diesen Räumen sicher und mündig zu bewegen. Sie haben ein Recht darauf, auf Medienkompetenzbildung, darauf Spaß mit anderen Kindern zu haben, Spiele zu spielen und so weiter. Und das muss eben auch gewinnbringend genutzt werden. Und vielleicht ein letzter Gedanke, der manchmal ein bisschen untergeht in all dem, oh mein Gott, wir müssen den Gaming-Bereich regulieren, Überregulierung und auch nur der Anschein einer pauschalen Verteufelung von Gaming, ne, aller Killerspieldebatte und so weiter, ist nicht nur nicht zielführend, sondern ist auch einfach wissenschaftlich nicht tragbar. Es braucht eine holistische Präventionsarbeit, einen holistischen Ansatz, wo es eben nicht nur um Regulierung und Löschung und all diese reaktiven Maßnahmen geht, sondern auch um proaktives, positives Gestalten von digitalen Gaming-Räumen im Sinne demokratischer Diskursprinzipien.
Ja, zum Ende hin würde ich gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was denkst du denn, wie werden sich Gaming-Communities zukünftig entwickeln und warum werden sie auch weiterhin so wichtig bleiben?
Also zum einen ist prognostiziert, dass der Gaming-Bereich als Gesamtheit, nicht nur digitale Spiele, sondern auch die Plattformen, E-Sports und so weiter, all das, was ich am Anfang genannt habe, weiter wachsen wird und damit auch weiter an Bedeutung zunehmen wird, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Kontext. Das heißt, digitale Gaming-Räume sind und werden auch weiterhin für einen immer größeren Anteil der Bevölkerung relevanter Bestandteil der Lebenswelt sein und relevanter Bestandteil der Diskurswelt, in der man sich bewegt. Das wird sich also nur verstärken in den nächsten Jahren. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese Gaming-Räume als Diskursräume ernst zu nehmen und nicht nur als Orte des Spiels. Wir sehen hier gesellschaftliche Debatten, politische, soziale Themen und so weiter, Meinungsbildungsprozesse, die im Gaming stattfinden. Und gerade junge Menschen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, die noch irgendwie im Prozess der Selbstfindung sind und auch im Prozess der politischen Sozialisierung sind, werden durch Gaming-Räume beeinflusst. Und das wird einfach in den nächsten Jahren auch Auswirkungen darauf haben, was gesellschaftlich passiert. Denn die Kinder und Jugendlichen von heute, die eben in Gaming-Räumen lernen, was ist denn normaler Bestandteil politischer Diskurse, wie spreche ich denn mit anderen Leuten über politische Themen und so weiter, wenn die dann beginnen, an politischen Prozessen mitzuwirken, dann bringen die das alles mit und dann bringen die das auf die gesellschaftliche Ebene Und das wird uns alle eben deswegen beeinflussen, weil es den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen wird. Das heißt, als Schlusswort, wenn ich darf, müssen wir einfach dafür sorgen, dass Gaming Spaces als gesellschaftliche Diskursräume anerkannt und auch so behandelt werden. Weil wenn wir das nicht tun, ja, dann jetzt, im Moment, passiert es nämlich gerade nicht. Und was haben wir? Ganz viel extremistische Einflussnahme im Gaming, ganz viel Toxizität und so weiter. Und um da vernünftige Gegenmaßnahmen zu schaffen, die gesellschaftlich eben diese gesellschaftlichen Auswirkungen positiv zu gestalten, müssen wir dafür sorgen, dass Gaming-Räume jetzt und auch in Zukunft einfach ernst genommen werden und genutzt werden dafür, einen Beitrag zum Schutz der Demokratie zu leisten und zum Schutz des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Weil wir werden die Digitalisierung nicht zurückdrehen, wir werden Gaming nicht zurückdrehen, wir können nicht verbieten, dass sich Leute im Gaming-Bereich bewegen, und wir sollten stattdessen dafür sorgen, dass wir das Ganze positiv für die Demokratie nutzen.
Ja, das finde ich doch einen sehr, sehr wichtigen und guten Appell zum Ende. Ja, Linda, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir.
Danke dir, es war sehr nett.
Also, was nehmen wir heute mit? Gaming ist längst mehr als ein Zeitvertreib. Es ist ein riesiger sozialer Raum, in dem Zugehörigkeit, Identität und Gemeinschaft eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, dass genau diese offenen, dynamischen Räume auch von extremistischen AkteurInnen genutzt werden können. Da sind wir als Gesellschaft gefordert, aufmerksam zu bleiben. Aber bitte ohne in alte Klischees und Killerspieldebatten zurückzufallen. Wir dürfen Gaming-Räume nicht extremistischer Einflussnahme überlassen, sondern müssen diese ernst nehmen und positiv gestalten. Gerade deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie extremistische Gruppen versuchen, diese Räume zu besetzen. Prävention im Gaming-Bereich steht zwar noch ziemlich am Anfang, aber es gibt bereits jetzt gute Ansätze. Entscheidend ist, Gaming nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen. Als Diskursräume, in denen demokratische Werte und Teilhabe gefördert werden können. Und das auch ohne Verbotsdebatten. So kann ein entscheidender Beitrag zum Schutz der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Zeiten voranschreitender Digitalisierung gelingen. So, falls ihr noch mehr zum Thema Gaming und Extremismus wissen wollt, könnt ihr euch schon mal den Dezember vormerken. Denn da kommen noch weitere Folgen dazu, die ihr über die Radigame-Website anhören könnt. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Diese Folge ist Teil des Projektes Radigame. Radigame wird in den Fördermaßnahmen Zivile Sicherheit, Bedrohungen im digitalen Raum vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.